zu unserer Predigtreihe. Wir sind im Kapitel 4 angelangt und ich lese jetzt mal das Ganze in einem Rutsch durch. Ihr könnt hier das Ganze mitverfolgen an der Leinwand. Und da heißt es, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Abvers 1. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt gekommen wird und er ist tatsächlich schon da. Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Solche Menschen gehören zu dieser Welt, deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt aus und die Welt hört auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns und wer nicht zu Gott gehört, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir, ob jemand den Geist der Wahrheit oder den Geist des Irrtums hat. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel und wir können den Tag des Gerichtes mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft wie Gott mit Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner, denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Kapitel 4 ist hier, und wie die vorigen Kapitel, merken wir, Johannes kreist da wie ein Adler um sein Thema herum. Oder wie jemand, der ein Element von allen Seiten beschnüffelt. Von oben, von unten, von links, von rechts, dreht's um und beschaut's wieder ganz neu. Und ihm fallen immer wieder neue Facetten ein von diesem gleichen Thema, das schon die vorigen drei Kapitel ihn permanent bewegt. Er beginnt dieses Kapitel mit diesem Aspekt: Leute, nicht auf falsche Propheten hören, nicht auf falsche Ratgeber, nicht auf Leute, die meinen, sie reden von Gott und reden dummes Zeug. Vers 1 sagt, nicht einfach jedem alles glauben, schon gar nicht, dass es vom Heiligen Geist ist. Was wir uns immer wieder fragen können, ist, stimmt das Gesagte mit dem Kontext des Wortes Gottes überein? Und wir sollen wachsam sein. Die Frage ist doch, und die stellt sich uns ja auch immer wieder, warum können wir nicht mal hier vertrauen, dass es alles einfach richtig ist? Was von der Kanzel gesagt ist, was ein Glaubensbruder, eine Glaubensschwester sagt. Warum ist da so viel Gefahr von Falschausrichtung oder von Irreführung? Das ist einfach so, weil der Teufel, der mag sein Volk ganz gern verführen. Und der Teufel liebt es, mit scheinbar Richtigem zu kommen, aber das Falsche hinzusteuern. Ich lese gerade ganz gewinnbringend ein Buch über die Glaubensväter, auch vor allem so in der Heilungs- und Erweckungsbewegung in England und in Nordamerika. Und der Autor, der über diese Leute schreibt, versucht sie relativ neutral auch mal zu beleuchten und sagt, es war nicht immer alles schlecht, was sie gemacht haben. Es war aber auch nicht immer alles gut, was sie gemacht haben. Und ein Ding, eine Markanz ist mir ziemlich stark aufgefallen, an dem fast jeder von diesen Menschen, die Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Menschen zu Christus geführt haben, dass sie selber extrem beratungsresistent waren. Weil sie gesagt haben, ich bin in einer so direkten Beziehung und Verbindung durch den Heiligen Geist mit Jesus, dass ihr Menschen, ihr Sterblichen, ihr Sünder nichts zu sagen habt. Und das fand ich der Hammer, wo du gemerkt hast, am Ende manch einer war echt denn gescheitert, weil er gar nicht, weder auf Ratgeber, die ihn auch wirklich, die für ihn waren, aber gesagt haben, du verrennst dich deine Richtung. Und dann zu denken, ey, da kann man echt manchmal aufgrund dieser eigenen Überzeugung, aber ich bin doch jetzt hier, also ich bin wirklich in der Verbindung mit Jesus, dass ein anderer einfach mal sagt, ey, Ball mal flach halten. Ein wertvoller Bekannter von mir, Gesikus heißt er, ist Psychologe und Ratgeber im christlichen Bereich. Und er hat mal ein Buch geschrieben gehabt, und das heißt einfach, glaub dich nicht krank. Glaub dich nicht krank. Fang nicht an, Dinge zu glauben und dadurch Ängste und Panikattacken zu bekommen. Geht dann bis dahin, so salopp, können wir überhaupt noch Gemüse im Hauskreis essen, weil das nach anthroposophischer Anbauart angebaut wurde. Können wir noch Produkte von irgendwelchen Kosmetikhersteller kaufen, weil die sind, und so, wo wir uns verrückt machen können. Ist es doch nicht so, dass doch der in mir ist, stärker ist als der in der Welt ist? Und dass ich natürlich auch nicht bewusst diese Produkte suchen muss, wenn die Philosophie propagiert wird. Aber wenn ich von der Philosophie einmal mal keine Ahnung habe, dann kann ich das wie Paulus im Korintherbrief sagen, wenn du nicht weißt, dass es Götzenopferfleisch ist, dann ist es einfach. Frag auch nicht nach. Das ist jetzt natürlich für die ganzen Veganer ein Riesenproblem. Wieso sollen die Fleisch essen, was sie gar nicht wollen? Wir sollen wachsam sein, und geistliches Vokabular bedeutet nicht automatisch, dass es geistlich ist. Und höre auf das, wenn du im Gespräch mit Leuten bist, bedrückt dich das? Macht es dich nieder? Und wenn ja, dann frage dich, ist das Wort, das da kommt, aber ermutigend, indem dass es wie das Wort Gottes auch Leuten, wo Gericht gepredigt wird oder wo du quasi überführt wirst, vielleicht von Dingen, die nicht in Ordnung sind, ist da dieser Hinweis auf Gott aber sagt und dir dann Segensverheißung anbietet? Wenn das nicht ist, dann schieb's weg. Manchmal kann man auch dadurch erleben, wie Manipulation passiert oder wie Richard Krüger so humorvoll sagt, in manchen Gemeinden war es früher üblich, dass die Leute ins Betigen kamen. Das heißt, eigentlich haben sie die Predigt das nur in Gebet gepackt. Könnte man ja so sagen, so: Herr, du weißt, dass mein Kühlschrank leer ist, und Herr, beweg doch jemand, der mich heute zum Mittagessen einlädt, damit ich hier nicht hungrig nach Hause gehen muss. Ich hätte einfach sagen können, Leute, mein Kühlschrank ist leer, wer mag mich denn einladen? Also mein Kühlschrank ist nicht leer, wer mit mir essen will, darf gerne mit zu mir nach Hause kommen heute. Das glaube ich nie, dass sich da einer meldet. Ja, das könnte jetzt auch manipulativ sein, aber. Also, wachsam sein, was machen Menschen mit einem, wenn sie irgendetwas sagen und meinen, das ist auch nur von Gott? Natürlich muss sie nicht hinter jedem Ausspruch erstmal vermuten, der meint's böse mit mir. Manchmal sind wir auch gefangen in einfach irgendwelchen Erziehungszwängen. Hier heißt es, jeder, so erkennt ihr den Geist Gottes, jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, Johannes, mittlerweile ist das Ganze viel vielschichtiger, als du es hier versuchst darzustellen. Du sagst, jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Und wir haben hier sicher eine Riesenspannung. Und interessant ist, im Islam wird von Jesus gesprochen, aber nicht davon, also Isa oder wie auch immer das im Arabischen ausgesprochen wird, aber nicht davon, dass er der Sohn Gottes ist. Und eigentlich sagt hier Johannes, wer nicht bekennt, dass Jesus 100% Mensch und zu 100% Gott ist, in dem ist der Geist des Antichristen. Wir erkennen das also im Islam, dass hier Jesus zwar als Mensch so schon gilt, aber nicht, dass er zu 100% Gott ist und der Sohn Gottes. Und drum heißt es ja auch im Felsendom in Israel, dieser Bau, der auf dem Tempelberg steht an jeder Seite, verflucht ist, wer glaubt, dass Gott einen Sohn hat. Wir kennen das aber auch von den Zeugen Jehovas. Die haben Jesus Christus, die sagen auch irgendwie, er ist Retter, aber sie sagen nicht, er ist der Sohn Gottes, und er ist zu 100% Gott. Er ist 100% Gott und 100% Mensch. Und wir haben ja in unserem freikirchlichen Gemeindeleben, kennen wir ja, oder gehört es nicht zu unserer Tradition, regelmäßig die Glaubensbekenntnisse, das apostolische Glaubensbekenntnis zu formulieren, miteinander zu sprechen. Und doch denke ich, manchmal ist es aber auch ganz gut, wenn du dich mal mit jemandem unterhältst, zu hören, sag mal, was ist denn dein Bekenntnis? Bist du 100% mit dem Glaubensbekenntnis d'accord? Wenn nicht, brauchen wir gar nicht mehr weiterreden, weil dann möchte ich das Zeug von dir gar nicht hören. 100% Mensch heißt, dass er wie ein Mensch fühlte. Er kannte Müdigkeit, er kannte Schwachheit, er kannte ausgebrannt sein. Er war nicht eine Maschine in voller Funktion, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Aktion war. So musst auch du nicht Kraft mehr als deine biologischen Kräfte hergeben. Wenn du sagst, ich möchte werden wie Jesus, dann machst du wie Jesus und zieh dich mal zurück und geh mal schlafen. Nimm dir einfach mal Auszeit mit Jesus. Einfach mal mit ihm im Zwiegespräch sein. Und ich denke, ich muss aber funktionieren. Nee, musst du überhaupt nichts. Wir dürfen unsere Gaben, unsere Berufung, unser Sein einbringen, weil es uns auch Freude macht. Ich habe mich gerade mit einer Frau unterhalten die Tage, die sagte, mein Mann ist so Mitte 50, eigentlich möchte er nichts mehr machen, in Ruhestand gehen. Dreimal im Jahr versucht er nach Spanien eine Woche Olling inklusiv zu machen und sonst nichts mehr. Und das ist echt ein trauriges Leben, wenn ich nicht doch einfach was erleben darf wie, boah, da steht meine Handschrift dahinter. Ich habe was mitgestaltet und Gott schien es gefallen zu haben, mich für was zu gebrauchen. Ist es nicht cool? Ist es nicht cool? 100% Mensch heißt auch echt mal seine körperlichen Begrenzungen selber zu akzeptieren, anzunehmen. Aber 100% Gott heißt auch, dass ich weiß, dass in meiner Schwachheit ist Gott stark. In meinem Unvermögen schenkt Gott Vermögen hinein. Dort, wo es mir nicht möglich ist, jemanden zu vergeben, kann Gott mir diese Vergebungsbereitschaft geben, dass er auf neue Leute zugehen kann oder alte Wunden heilen lasse. 100% Mensch und 100% Gott. Wer Christsein lebt und das 100% Menschsein Jesu weglassen möchte, der hat den Geist Gottes nicht in sich. Und wer aber in all der Schwachheit, in der wir sind, nicht an die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes glaubt, dass er über Bitten und Verstehen auch Wiederherstellung und Heilung geben kann, in dem lebt auch nicht der Geist Gottes. Ich habe jetzt von einer Gebetsinitiative gehört, ist wohl weltweit, war dieses Jahr, letztes Jahr 2015 in München, Olympiastadion. Ihr habt gar nichts mitbekommen davon. Aus allen Nationen kamen die dorthin, haben gebetet. Und dann war es so, dass sie das wohl jährlich oder alle 2 Jahre machen, dass sie beten und da zusammenkommen. Und es kamen wohl einige hundert Menschen aus China, die nach Deutschland kamen mit extra Einladung, um hier in Deutschland zu beten, weil sie das auf dem Herzen hatten, für Deutschland zu beten. Markant, sie waren in München. München war jetzt gerade die Terrorwarnung an Silvester. Angst und Schrecken kommen nach Europa. Und dann war so, dass die Ausrichtung, wo soll's denn nächstes Jahr hingehen? Und auf einmal kam wohl so in dieser Gebetsinitiative der Name Südkorea oder Korea kam auf. Und die Koreaner waren völlig überwältigt und haben gesagt, wir erwarten noch dieses Wunder, das ihr 89 in Deutschland erlebt habt. Wir erwarten dieses Wunder, kommt und betet in Korea. Hier war diese Initiative wohl noch nie. Und dann auch zu denken, ey, ich weiß, dass es manche Prediger und Männer Gottes angekündigt haben. Aber wer hätte das damals wirklich gedacht, vor 26 Jahren, das ist doch Gottes Eingreifen, dass ohne einen Schuss eine Nation wiedervereinigt werden kann und ein friedliches Zusammenfinden und Zusammenwachsen erstmal in der Planung, in der Politik vorbereitet wurde. Was wir Menschen draus machen, liegt auch ein Stück weit ja an uns. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich Mensch ist und auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Und wer Jesus so nicht bekennt, in Vers 3, gehört nicht zu Gott. Ich springe jetzt ein bisschen, dass es nicht zu lang wird. Vers 5 heißt es, deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt aus und die Welt hört, also solche Menschen, die nicht glauben, dass Gott 100% Mensch und 100% Gott ist, solche Menschen, Vers 5, gehören zu dieser Welt. Deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt aus und die Welt hört auf sie. Und sicher macht man sich's noch viel leichter, anstatt zu sagen, ich glaube nicht an den Sohn Gottes, dass die sogenannten Agnostiker da überhand nehmen, einfach sagen, ich weiß es nicht, ob Gott seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt oder nicht, ich weiß es nicht. Kann sein, also die Gnostiker sind die Wissenden, die Agnostiker die Unwissenden. Agnostiker, ich weiß es nicht. Hat das für mich irgendeine Relevanz? Ich lebe doch mein Leben irgendwie. Dieser Gedanke mit den falschen Propheten, warum bringt den hier Johannes überhaupt rein, wenn es ihm eigentlich in dem gesamten Brief immer um die Liebe geht? Ich glaube, dass hier auch wichtig ist, dass wir auf die Leute auch schauen wollen müssen, Christi Botschaft, sein übernatürliches Wirken, seine Kraftwirkung, das Beten in Sprachen, prophetisches Wort, all das ist, wie es im 1. Korinther 13 steht, nichts, wenn die Liebe nicht da ist. Und schlussendlich müssen wir einfach sagen, alles, worauf sich unsere Beziehungsfundament stellt und unsere Theologie erstmal stellen muss, ist, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft und den Nächsten wie uns selbst. Also das heißt, gut mit sich selber, mit seinem Körper umgehen, ihn nicht schinden oder über die Kräfte hinaus zerren, versöhnungsbereit, offenherzig, gastfrei, gastfreundlich, aber vor allem in dieser Ausrichtung, du kannst doch, und da komme ich später nochmal drauf, du kannst doch nicht sagen, ich bin in einer ganz tiefen Beziehung mit Jesus durch den Heiligen Geist, aber mit den Menschen habe ich meine Probleme. Und hier gehen wir in Vers 7 ab in diesen Aspekt, einander lieben. Und das bewegt in Johannes schon die ganzen vorigen 3 Kapitel. Und da heißt es, liebe Freunde, lasst uns einander lieben. Was für ein Appell. Und er nimmt sich in diesen Appell mit hinein. Er sagt nicht, ihr müsst einander lieben, sondern er stellt sich damit, er ordnet sich damit ein und sagt, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Oh, ich möchte jemand sein, zu dem später mal echt Jesus sagt, das war jemand, der mich kannte. Und was meint Johannes mit miteinander lieben? Sollen wir uns untereinander lieben als Familie, was uns ja schon fast schwer genug fällt? Sollen wir uns als Christen untereinander lieben? Sollen wir die Menschen mit der gleichen Staatsbürgerschaft lieben? Oder sollen wir einfach die Menschen lieben? Joachim bringt da, hat er vor einigen Wochen auch nochmal diesen tollen Aspekt reingebracht, wo er sagte, weißt du was, versuch doch mal, Jesus zu lieben. Wenn du das nicht schaffst, dann liebst du halt deine Frau. Wenn du das nicht schaffst, dann am besten die ganze Familie. Wenn du das nicht schaffst, deine ganze Straße. Das heißt, es wird nicht weniger, es wird mehr. Also diesen Aspekt, sich daran zu gewöhnen, dass das Fundament des Evangeliums ist, dass wir einander lieben. Und stellt euch jetzt das vor, ich bin überzeugt davon, dass die Menschen, die ein Herz für die Flüchtlinge haben und denen nicht missionarisch, evangelistisch permanent nur Theologie vermitteln wollen, indem dass sie sagen, du musst glauben, dass Jesus als Sohn Gottes für deine Sünden gestorben ist. Und nur wenn du an ihn glaubst, dann wirst du Rettung empfangen. Da werden die kein Interesse dran haben. Aber wenn die erfahren und sagen, warum liebt ihr uns? Warum seid ihr mit einem offenen, willkommenen Herzen da? Und ich dann sagen kann, weil ich habe die Liebe Jesu erfahren, ich möchte sie dir weitergeben. Das wird... Oh, ist die Zeit rum? Irgendjemand piepst wohl. Also, ich glaube, dass hier der Punkt ist, dass das Fundament des Evangeliums eben sein muss, dass wir aus Liebe heraus handeln. Und nicht nur versuchen, unsere Familie mit unseren Christen oder den Menschen, die unsere Staatsbürgerschaft haben, sondern einfach nur die Menschen lieben. Und wie lieben wir die Menschen? Wie können wir das denn praktisch machen? Und ich frage mich das und ich frage euch das. Wie wollen wir in dem Jahr 2016 das ganz praktisch machen, dass die Liebe Gottes durch uns für die Menschen sichtbar wird? Und ich mache uns da jetzt mal Mut, einfach jetzt mal vielleicht die Augen zu schließen, mal drüber nachzudenken, wie werde ich das in 2016 handhaben wollen? Vielleicht ist es mal nicht auf mein Recht pochen, vielleicht ist es etwas vom großen Kuchen abzugeben und vielleicht ist es aber einfach nur mal dieses freundliche Wort, oder die Bereitschaft, mal jemanden, der mir fremd ist, auch wenn er mein Nachbar ist, mal anzusprechen und sagen und mit irgendwas zu loben. Eigentlich haben wir nichts miteinander zu tun, aber ich finde, das und das gefällt mir voll. Gib uns mal jetzt eine Minute Zeit. Ich hoffe, du und ich lassen uns da echt was von Gott schenken. Wie lieben wir die Menschen? Wie können wir das auch sichtbar machen? Vers 8 heißt hier ziemlich krass, wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Ist unser Handeln aus Liebe? Und dann Vers 9, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Vers 10, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt, damit er uns von Schuld befreit. Oh, was ist das für eine Lebensperspektive? Und wie sind wir manchmal dabei, uns selber mit einem sehr harten Herzen anzuklagen für all das, was wir nicht auf die Reihe gekriegt haben und mit den anderen Menschen da hartherzig sind, anstatt zu sagen, Leute, ich lebe aus der Vergebung Gottes heraus. Ach ja, was bedeutet das für mich, dass ich einfach weiter mich die Axt im Walde verhalte? Ich bin gerade ziemlich eng auch an einer Person dran, die in Ehebruch, also das heißt verheiratet, in Beziehung mit anderen Frauen gestanden ist, ziemlich intensiv. Und da ist so ein großer Schmerz, so eine Not da und so die Ehepartnerin sagt echt, ich bin betrogen worden. Ich bin über Jahre betrogen worden und es ist so tief und nachvollziehbar tief, dass sie sagt, für mich scheint eine Trennung die bessere Variante zu sein als weiter, weil ich nicht glauben kann, dass sich das ändert. Und ich stehe ratlos daneben. Und ich würde dann fast sagen, ich wünschte, Gott schenkt dir echt da die Kraft, vergeben zu können. Jetzt stellt euch aber mal Folgendes vor. Wenn dieser Punkt tatsächlich durch Gott gewegt kommt, dass diese Frau zu ihrem Mann aufrichtig in die Augen schauen kann, sagen könnte, ich vergebe dir, was vorher war, und ich bin bereit, mit dir weiter durchs Leben zu gehen. Was ist da, was hat es für eine Tiefe, für eine Kraft? Und würde das jetzt dem Mann dann dieses Gefühl geben von, ja, ist ja nochmal gut gegangen, dann kann ich ja so weitermachen. Da würden wir sagen, ja, sag mal, hast du sie noch alle? Manchmal wirken auf mich Christen so, als waren sie welche, die Gott betrogen haben und dann so durchs Gläubig werden und sagen, wisst ihr, das Coole ist so, ich kann jederzeit, nein, die Fehler gemacht habe und ich mache die gern und häufig und dann komme ich einfach zurück zu Gott und sag, ich weiß, du bist ja quasi, weil du Gott bist, hast du dich selber dazu verpflichtet, mir zu vergeben, also mach's mal wieder. So wie die Frau oder der Mann, wer auch immer das wäre, jemanden vergibt, was an Fehlverhalten passiert ist. Und dann derjenige, dem vergeben wurde, einfach sagt, und weißt du was, ich danke dir so für das Vertrauen, weil ich möchte da echt ein geradliniges Leben leben. Und ich bete und hoffe echt, dass ich nicht wieder an den gleichen Sachen falle und wieder Schuld auf mich lade. Göttliche Liebe hat etwas mit vergebene Schuld zu tun. Göttliche Liebe hat etwas mit zu tun. Mir wurde vergeben und was soll das für mich für ein Ansporn sein, zu sagen, ich möchte nicht mehr in Zukunft mich da drauf einlassen und Dinge falsch machen, verkehrt machen, Leute von Kopf stoßen, sie verletzen, demütigen, beleidigen und so weiter. Vers 11, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Johannes kreist hier in dem Thema. Und ich möchte uns einladen, lass uns doch von Gott uns echt füllen lassen in der Liebe, dass wir auch bereit sind, einander zu lieben. Es bringt ja nichts, wenn ich sagen würde, wie ein Wirt zu seinen Gästen gesagt hat, im Schwäbischen, sie ermutigt und sagt, sauft ihr Sirche, also ihr Säcke. Es würde ja nicht so gehen, sondern lass uns in dem Ansporn sein, echt miteinander aufrichtig zu lieben, weil Gott uns doch geliebt hat. Vers 13, wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns ist, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Und ich frage mich manchmal, wenn ich so durch den Tag selber gehe, ich bin von Berufs wegen Pastor, muss mich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, muss mich mit Menschen auseinandersetzen. Manche Begegnungen sind leichter, manche sind schwerer. Leb ich in Gott und Gott in mir? Wie ist es bei dir, wenn du so durch den Tag gehst oder am Ende des Tages nochmal ins Spiel guckst? Würdest du sagen, dass die Begegnung mit dir, dem Menschen, Jesus näher gebracht hat oder nicht? Wenn nicht, dann würde ich jetzt nicht sagen, aber dann muss es jetzt, sondern dann lass uns doch miteinander uns auf die Knie begeben und sagen, Herr, schenk du in uns diese Liebe, dass wenn wir am Ende des Tages uns nochmal im Spiegel oder vielleicht, die Bibel ist ja auch sowas wie ein Spiegel, uns da nochmal drin wiederfinden und sagen, ja, durch mich war echt, hat der ein oder andere Mensch Jesus mehr gesehen als vorher. Nicht arrogant, sondern aus der Demut heraus. Vers 15, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in ihm. Und ich glaube, das ist auch was, was wir nicht unter Verschluss halten sollten. Gerade sehe ich auf Facebook verschiedene Politiker, die alle signalisieren, dass sie ihr Leben nach christlichen Werten oder aus der Beziehung zu Gott heraus leben. Ich habe mir das sagen lassen, dass in Kanada wohl ein Drittel aller der Regierung wiedergeborene Christen sind. Das ist gerade echt was im Land, was bewegt. Wenn wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, bekennen, dass er ist, in dem bleibt Gott. Ich möchte aus einer sein, der das bekennt, nicht den Leuten überbrät, aber ich halte es auch nicht unter Verschluss. Und ich warte auf den Moment, wenn meine Nachbarn einfach sagen, sie sind doch irgendwie Pastor, wie ist es bei Ihnen, aus welcher Motivation heraus, dass ich denn sagen kann, es ist, weil ich von Jesus so sehr geliebt wurde. Und da möchte ich mein ganzes Leben hinein investieren. Das ist die Karte, auf die ich mein ganzes Leben gesetzt habe. Wir können den Tag des Gerichtes mit Zuversicht entgegensehen, Vers 17, und das ist nämlich echt ein sehr spannender Vers. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Unsere Liebe kennt keine Angst. Also Johannes spricht hier etwas aus und er sagt, ey, ich war damals am Anfang dabei, ich weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich habe die Auferstehung gesehen und ich lebe in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst. Weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt, Vers 18, wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Und das ist so vielleicht der letzte Punkt, auf den ich da nochmal eingehen möchte. Das ist, wer Angst hat, rechnet mit Strafe. Wie geht's uns, in die Gegenwart Gottes zu gehen? Haben wir Angst davor? Gibt's schlechtes Gewissen? Ist irgendwas, wo ich sagen müsste, das ist zwischen mir und Gott. Und eigentlich fühlt sich's nicht gut an. Leute, das Wort sagt hier, dass wenn wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus, der an Weihnachten gekommen, am Neujahrstag seinen Namen bekommen hat, an Ostern wir gedenken, dass er für unsere Schuld gestorben ist, der muss nicht mehr furchtsam vor Gott erscheinen, sondern der muss keine Angst vor Strafe haben, der muss kein schlechtes Gewissen haben, sondern wir dürfen wissen, dass dann eine Zuversicht, wir können dem Tag des Gerichtes mit Zuversicht entgegensehen. Die Jahreslosung für 2016 steht in Jesaja 66, Vers 13, da heißt es, ich will, spricht Gott der Herr, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und mit diesem Gedanken möchte ich jetzt so die Möglichkeit geben, dass wir ins Abendmahl gehen, dass wir sagen, hey, wir vertrauen Jesus, wenn wir das Abendmahl einnehmen, dann ist es nicht, weil wir jetzt beim Abendmahl Vergebung bekommen, sondern wir erinnern uns daran, dass er uns durch die Tat am Kreuz, dass er uns durch die Tat am Kreuz Vergebung geschenkt hat und den Weg zu Gott geoffenbart hat. Und wir möchten aus dieser Kraft heraus die Liebe für die Menschen in unserem Nahbereich haben. Und ich glaube, dass 2016 ein Jahr wird, wo die Liebe zu den Menschen für uns sichtbar werden wird in uns und für uns. Und ich bin gespannt, was wir an Zeugnisse zusammentragen, wo wir vielleicht nicht, weil wir die mordsmäßig toll das Evangelium erklären konnten, aber weil wir die Liebe Gottes weitergeben konnten, vielleicht Menschen hineingewinnen, hineinlieben können ins Reich Gottes. Jesu Namen. Amen.